29. Spieltag. Kiel gegen den HSV. Ja, 1:0 verloren. Kann mal vorkommen. Alles ist noch möglich. HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg, bitten zum Podcast Folge 104, wollen darüber reden. Mit dabei ist Arne.
Ja, moin,
Ja,
Olli.
Jan ist dabei. Best gelaunt. Endlich wieder da.
Ja,
Welcome back.
moin.
Und der gute Tom ist auch am Start.
Moin,
So,
Olli.
ihr merkt, ich mache mir immer Gedanken, wie es im Podcast beginnt und ich habe viele Szenarien durchgespielt, wie schlecht gelaunt. Und da habe ich mir irgendwie, weiß ich auch nicht, gute Laune, vielleicht ist es auch das erste kleine Bier, was ich mir aufgemacht habe, ist egal. Wir wollen über das Spiel reden am Wochenende, das ja vielleicht jetzt die letzten realistischen Chancen auf den Aufstieg ja zunichte gemacht hat. Zunächst einmal, habt ihr es alle gesehen, damit wir wieder, damit ich weiß, wen ich vielleicht nicht nach
Ja,
Details fragen
leider.
muss.
Ja, leider.
Ja, leider gesehen. Jan auch, Tom
Auch
sowieso. Ja,
gesehen, ja.
gut. Alle haben das Spiel gesehen. In Kiel achte Begegnung in unseren 4 Jahren, die nicht gewonnen werden konnte. Ja, fangen wir doch einfach mal an mit dem, was eine Minute nach Anpfiff passierte. Unsere Ultras sind ja endlich wieder da und es gab ein bisschen Pyro. Danach wurde auch, oder da wurde gleich das Spiel unterbrochen. Man hatte sogar so ein bisschen Schiss, finde ich, dass es abgebrochen wird. Wie seht ihr die Geschichte? Wurde da übertrieben oder welche Seite hat übertrieben, wenn überhaupt?
Also übertrieben wurde auf beiden Seiten, glaube ich. Ja, aber es ist halt, ich finde, das ist halt wieder so diese typische, also man sieht, dass das wirklich eher so Selbstdarsteller sind, die ihr eigenes Ding da machen. Die haben ihre Mannschaft aus dem Konzept gebracht, die haben dem Verein geschadet, Geld gekostet und finden sich super dafür und halten sich dafür als tolle, unentbehrliche Unterstützer und ja, das ist leider grausam, peinlich.
Also, ich meine, es gab Zeiten, da hätte man kurz gewartet, bis der Rauch wegzieht und los und weiter geht's. Ich glaube, alle sind so ein bisschen sensibler geworden in letzter Zeit. Sicherlich auch Ansage von ganz oben, dass man sowas anders behandelt. Aber Tom, was sagst du dazu? Findest du, sowas gehört da gar nicht rein? Pyro
Och,
oder?
ich mag das ja ganz gerne. Ich fand auch diese Unterbrechung ein bisschen übertrieben, die Mannschaften wieder zurückzuschicken in die Kabine. Also da habe ich schon deutlich Schlimmeres oder Größeres gesehen, wo es dann nicht unterbrochen wurde. Allerdings muss ich Jan recht geben, die Zeitpunkt der Pyroshow war jetzt so mäßig gewählt, sage ich mal. Also, ich habe auch gar nicht so
Man
ein
hätte
Problem
es.
mit der Pyro, aber es wurden Böller geschmissen und Raketen geschossen. Und das gehört nicht in ein Fußballstadion. Also ich lasse gerne über noch Stimmungsgeschichten mit Pyro diskutieren, ja, grundsätzlich. Aber in Fanblöcke oder aufs Feld Böller. Die haben sich da sehr konzentriert auf das Spiel. Vielleicht, wahrscheinlich, hoffe ich zumindest, es sollte das wichtige, entscheidende Spiel sein. Und die eigenen Leute bringen dich dann da komplett aus der Fasson. Also ich glaube, die Kieler haben sich in der Kabine schon totgelacht.
Ja, man hatte so ein bisschen so dieses Gefühl Karma, ne? Also jetzt finden alle den HSV scheiße. Jetzt, und sowas macht auch was. Einerseits mit den HSV-Spielern sicherlich, und andererseits aber auch mit dem Gegner, dass er denkt, so, die Wichser echt und so die scheiß HSV-Fans und so. Und so, das motiviert vielleicht auch noch mal mehr, einen Schritt mehr zu gehen und einfach, ja, mehr das durchzusetzen, was man vorhat. Also ich hatte auch da schon kein gutes Gefühl mehr. Dennoch, wir beginnen mit dem Spiel. Wie schätzt ihr die erste Halbzeit ein? Was hat euch nicht gefallen? Was hat euch gefallen, Arne? Du kannst auch von mir aus gleich in die 13. Minute springen, wenn du möchtest.
Ja, ich glaube, irgendwie kann man gar nicht so viel erzählen. Ne? Also das war genauso von Kiel mit Sicherheit ausgelegt, sich hinten reinstellen und auf derartige Konter warten. Ich denke mal, das Angreifen von Jatta ist besprochen worden, dass er da dann doch eher mal so einen Ball verliert und so wie der HSV im Spielaufbau hinten steht oder eben auch nicht steht, ist auch bekannt gewesen. Und genau so ist das eine Tor gefallen und mehr wollte Kiel, glaube ich, auch nicht schießen und hat sich dann den Rest ja, gut hinten reingestellt, wenn man davon sprechen möchte. Und damit ist, glaube ich, die Geschichte relativ schnell erzählt. Und das ist ja nun das, keine Ahnung, wie viele Mal, dass ein Spiel genau so verläuft in den letzten 3 Jahren. Mal hat es noch zum Unentschieden gereicht, aber wenn der Gegner das richtig gut gemacht hat, und das haben die Aues und Sandhausens und Kiels und so weiter in den letzten Jahren immer mal wieder geschafft, dann sieht man so ein Spiel. Jetzt kann man sagen, über 90 Minuten ein bis maximal 2 Großchancen ist viel, viel zu wenig. Aber ja, das ist natürlich schwierig gegen eine 9er Abwehrkette. In dem Fall kann man dem HSV oder einzelnen Spielern dann gar nicht mal so dramatisch viel vorwerfen. Also dann läufst du halt gegen die Wand. Ne? Und ich glaube, gegen keinen anderen Gegner spielen solche Mannschaften so defensiv wie gegen den HSV. Also selbst die ersten 3, 4 in der Tabelle haben das Glück, dass der Gegner ein bisschen offensiver spielt. Nur gegen den HSV wird also wirklich komplett Beton angerührt.
Und
mit gewinnt, gelingt, innerhalb von der ersten Viertelstunde ein Tor zu schießen, ja, dann fällt das
liegt aber auch daran, weil es funktioniert, Arne. Ne? Gegen Schalke und Bremen funktioniert das eben einfach nicht immer so einfach. Aber gegen den HSV scheint es einfach sehr gut zu funktionieren, das Prinzip. Stell den Glatzel zu und dann wechselt der Walter irgendwann mal die Flügelleute aus, aber eine Variante mit da vorne mit 2 Stürmern oder so bringt er eh nicht. Das ist eben halt irgendwie zu einfach.
Kann man jetzt dem Schonlau und Heuer Fernandes einen Vorwurf machen? Ich finde, die sahen auch wieder nicht sehr glücklich aus. Das kommt dazu. Ich würde sagen, vor einem Vierteljahr hätte sowohl das Tor gegen Paderborn als auch das jetzt vielleicht wäre das nicht gefallen und man hätte unentschieden gespielt. Davon haben wir ja sehr viele gesehen. Und jetzt ja, klappt noch nicht mal mehr das, oder?
Ja, es ist keiner mehr so auf dem Niveau von den guten Spielen. Also selbst die Spiele, die wir unentschieden gespielt haben, aber echt vernünftigen Fußball gespielt haben, sahen also wegen ja, deutlich besser aus von der gesamten Mannschaft. Also da waren vielleicht 1, 2 welche, die nicht so über dem Durchschnitt gespielt haben, die wurden mitgezogen, aber jetzt scheint ja jeder maximal gerade seinen Durchschnitt zu erreichen. Und auch das kennen wir dann doch wieder leider aus den letzten 3 Jahren. Alle haben wir ja gehofft, dadurch, dass vieles in dieser Saison anders war, inklusive des Saisonverlaufs und so, dass dann also auch mal das letzte Drittel der Saison anders wird. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Mit Paderborn und Kiel haben wir nun also wirklich schon 2 Spiele hintereinander, die jetzt nicht so dolle waren. Und auch die Spiele davor. Und ja.
Düsseldorf war auch nicht so doll.
Ja, also dann doch am Ende wieder alles beim Alten.
Also ich würde gerne mal dazu wissen, also erstmal, ich finde es ja grundsätzlich schön, dass der Walter auf Sieg gespielt hat und auf Angriff, weil auf unentschieden spielen macht ja jetzt zum Ende der Serie auch keinen Sinn mehr. Aber um die Leistung der Spieler zu beurteilen, müsste man halt auch wissen, was war da wirklich der Plan? Sollten die wirklich so hoch stehen, dass nur noch der Torwart in der eigenen Hälfte ist, so früh im Spiel? Oder waren die total übermotiviert und sind da irgendwie alle so nach vorne gegangen? Das würde mich mal interessieren.
Ja, von wem möchtest du das jetzt wissen? Das ist die Frage.
Ja, ich dachte.
Walter ist jetzt nicht mit dir im Podcast. Ist euch nicht auch aufgefallen, dass der Einzige, der Flanken in den Strafraum geschossen hat und sich da auch sehr bemüht hat und immer dabei bedenken, was er kann und was er eben nicht kann, da ist Jatta gewesen. Es ist ja von der anderen Seite nichts gekommen, nichts. Und gut, Schonau wurde auch extrem zugestellt. Aber Jatta ist für mich der gewesen, der Einzige, der einfach Bälle in den Strafraum gebracht hat. Und Glatzel braucht eben seine 4-5 Chancen, um ein Tor zu machen. Das ist ihm da nicht gelungen. Aber in dem Moment, und das habe ich eben nicht verstanden, nämlich in der 65. Minute, nimmt er Jatta raus und bringt Alidou und dann ist gar nichts mehr passiert. Dann ist im Strafraum nichts mehr passiert. Und für mich war Jatta noch der Einzige, der da Dampf gemacht hat. Und danach war wirklich alles vorbei. Also ich verstehe nicht, wie mutlos unsere Spieler gewesen sind. Also gerade in der zweiten Halbzeit. Wir haben 18-3 Torschüsse, aber wir haben doch alle das Gefühl, dass da nichts Gefährliches dabei war. Oder wie seht ihr das? Ich meine, ich verstehe diese Auswechslung nicht. Nee,
das ist genau das, was ich vorhin meinte. Also das ist, wenn das nicht funktioniert, wenn der Gegner sich tief gestellt hat und den Glatzel zugestellt hat, dann fällt Walter immer nichts anderes ein, als die Flügel auszuwechseln. Reinzubringen oder einen Schack mit Tatze reinzubringen.
Naja, gut, aber also ich meine, wir sind uns schon einig, wir alle uns einig sind, dass der Gegner tief hinten drin stand, dann hast du natürlich eigentlich auch nicht so richtig wirklich Platz für einen Jatta, ne? Der nun mal Platz braucht. Und sich das eine Stunde lang anzugucken und dann mal einen doch etwas ballversierteren Alidou zu bringen, der deutlich weniger Raum braucht, um Bälle zu festzumachen und mal einen Gegner auszudribbeln. Also das ist schon eine logische Folge, weil ich meine, das sind jetzt auch alles keine Gottheitsschlanken, die da reinkommen, ne?
Also, nee, das sind sie nicht, aber sie kommen eben und es führt eben auch, ja. Das sehen wir auch oft, dann zu Ecken, also es passiert da was auf der Seite, während auf der anderen Seite angefangen von Wagnermann, da war ja gar nichts zu sehen und ich fand es eben nach dem Jatta-Wechsel war alles vorbei, aber gut, das hätte natürlich auch anders sein können, aber er hat ja auch also schon eine zweite Spitze gebracht. Er hat ja Kaufmann neben Glatzel gestellt in der 73. Minute, also die zwei Stürmer dann hingestellt. Aber es bringt natürlich alles nichts, wenn da keine Bälle reinkommen. Ne? Also, und das war...
Ja, also, bei Kaufmann weiß man irgendwie nur nicht, was der wirklich ist. Ne? Also wenn der Stürmer ist, dann ist er, glaube ich, der harmloseste Joker der Liga.
Ich hätte gerne wieder Winsheimer gesehen, aber der ist ja wohl völlig abgeschrieben, wahrscheinlich... wissen wir wieder Dinge nicht, die Trainer wissen, also Trainingsleistung. Meißner, der leider verliehen wurde, wäre ja so ein Joker gewesen oder hat das ja auch schon öfter mal gezeigt. Man hat dieses Spieler, den hat man da abgegeben und ich finde, der fehlt schon. Also
man hätte in der Winterpause, also in der Saisonpause mal wirklich nach einem zweiten Mittelstürmer suchen können. Und übrigens, dieser Vriet von Kiel, der ist in der Winterpause zu Kiel gekommen, ne? Der wäre auf dem Markt gewesen.
Der war ja auch der Einzige, der da so ein bisschen Gefährlichkeit ausgestrahlt hat, ne? Also den hat man immer wieder vorne gesehen und hat ja letztendlich auch das 1-0 gemacht. Aber gut, drei Torschüsse, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist ja echt so erbärmlich. Ich möchte auch nicht Fan von einer Mannschaft sein, die sowas abliefert. Das ist natürlich toll, wenn man dann gewinnt, aber wow, also drei Torschüsse. Naja, gut, okay. Also wir haben die Wechsel dann, Chakwetadze, Alidou sind gekommen für Suhon und Jatta. Kaufmann kam dann nochmal rein für Haya. Also, und zum Schluss nochmal so zwei Wechsel in der 91. Kinzombi für Meffert und Rohr für Vuskovic. Das war dann jetzt, welchen Grund kann sowas haben aufs Zeitspiel nochmal, wenn man 0-1 zurückliegt? Kann es ja nicht sein eigentlich. Ne? Aber gut, Ja, also das war mal wieder eine tolle Geschichte. Es war eigentlich so unsere letzte Chance, denn wir müssen ja auch sagen, vor dem Spiel war man ja ganz gut gestimmt. St. Pauli, Bremen haben sich 1-1 getrennt. Schalke, das war ja klar, wenn die da oben spielen, es werden irgendwo Punkte gelassen. Also Schalke gewinnt 3-0 und Nürnberg dummerweise zieht jetzt auch irgendwie an. Also sie sind ja eh schon vor uns gewesen. Aber man sieht eben, man kann mit diesen Ergebnissen, und wenn wir parallel gewonnen hätten, dann wären wir jetzt mit oben dabei, wenn wir unser Spiel gegen Paderborn und gegen Kiel gewonnen hätten oder selbst nur eins unentschieden, eins gewonnen, dann wären wir oben mit dabei.
Du kannst ja die Rechnung nochmal aufstellen, wo wir, wenn wir jetzt alle Spiele gewinnen, wo wir dann noch landen können.
Also ich will dir mal was sagen. Ich habe mir mal eben die Tabelle aus dem letzten Jahr angeguckt, ne? Und da ist zum 29. Spieltag ist Kiel auf Platz 5 mit 46 Punkten. Und wir wissen alle, dass die am Ende noch, also am letzten Tag verspielt haben. Da hat ja schon der Ministerpräsident gesagt, bitte bei der Aufstiegsfeier Maske tragen und so weiter. Und dann haben sie das am letzten Spieltag noch verdattelt, aber sie kamen noch in die Relegation. Und die hatten 46 Punkte. Ne? Und die da oben waren bei Bochum mit 57 und so, die mit Kiel hat keiner mehr gerechnet. Wir sind wieder, wir haben wieder nichts erreicht und sind dann wieder aufgefallen, aber Kiel hat das geschafft. Nun will ich mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe absolut null Chancen für den HSV, es zu schaffen, oder? Noch, oder denkt ihr noch daran, dass da irgendwas möglich wäre?
Nein, also dafür sind die gezeigten Leistungen also einfach nicht ausreichend. Also selbst wenn da jetzt mal gewonnen wird, da fehlt einfach die Konstanz im Saisonendspurt. Also es wäre ja fast das größere Wunder, unabhängig, ob sie aufsteigen würden oder nicht, oder noch einen Relegationsplatz erreichen. Also einfach nur die Tatsache, dass sich diese mal wieder HSV-Mannschaft so zusammenreißen könnte, um jetzt irgendwie alles zu gewinnen. Das unabhängig, was dann am Ende dabei rauskommt, aber das wäre für mich schon wirklich schwer zu glauben. Also was irgendwas möglich ist. Weil da spricht ja nichts für.
Es spricht eben einfach nichts dafür, was unsere Leistung betrifft. Ne?
Genau.
Das ist eben der Punkt. Also wir wissen eben einfach, wir hatten noch 8 Spiele vor uns und wenn du dann mal, musst du gar nicht das erste, ich habe ja gesagt, das erste machen wir wahrscheinlich Paderborn unentschieden und dann gewinnst du aber jetzt die nächsten beiden, dann kannst du noch mal eins unentschieden spielen und dann ist da was drin, da ist was möglich. Aber du kannst nicht am Anfang schon die beiden ersten verlieren und sagen, jetzt musst du aber alle gewinnen, weil das ist eben Quatsch. Ich glaube eben einfach, dass der HSV es nicht schafft. Würde der HSV jetzt diese 5 Spiele gewinnen, ich glaube, dann wäre tatsächlich sogar noch Relegationsplatz möglich. Aber daran glaube ich eben einfach nicht, dass der HSV das schaffen kann. Ich habe mal eine Sache. Jetzt glaubt ja keiner mehr an den Sieg. Wir spielen am Samstag gegen Karlsruhe. Wenn jetzt Bremen Nürnberg schlägt, Schalke schlägt Darmstadt und St. Pauli einen Ausrutscher erleidet und gegen Sandhausen verliert, was ja durchaus sein kann, dann sind wir auf 4 Punkte wieder dran. Glaubt ihr, dass dann doch wieder Hoffnung irgendwo Hoffnung aufkeimt? Also,
aber dann haben wir genau das gleiche Szenario wie die letzten 2 Spiele. Also gegen Paderborn war Hoffnung da und sie versagten. Dementsprechend war gegen Aue wieder ein freier Kopf da. Mhm. Und dann gewinnst du und dann noch 4-0. Und dann ist wieder ein bisschen Chance da und dann verkackst du gegen Kiel. Also ist doch klar, wie das Spiel gegen Karlsruhe ausgeht und wie es danach weitergeht.
Also ich glaube auch, genau das ist es eben. Genauso denke ich eben auch, dass wir an uns scheitern, sodass wir wirklich selbst jetzt noch, wenn wir alle 5 Spiele gewinnen, noch mit aufsteigen könnten, aber das wird uns eben nicht gelingen. Das ist meine Meinung. Also das wird uns nicht gelingen. Wir werden gegen Ingolstadt haben wir auch noch, irgendwie, wenn wir 1-1 spielen oder irgend so ein Scheiß. Das ist eben das, was so traurig ist, dass man jetzt durch die Konstellation, dass man eigentlich eine gute Arbeit geleistet hat am Anfang der Rückrunde, indem man die Großen teilweise alle weggehauen hat bis auf Bremen und jetzt sich die also die den Lohn nicht einsammelt, weil man eben die Kleinen nicht schafft. Ne? Es ist, aber wie du sagst, es ist wahrscheinlich so dieses das Ding, jetzt brauchen wir nur noch das und dann wird der Druck plötzlich groß und vorher ist man eben nicht Favorit und dann kann man leichter aufspielen. Okay, aber ja, wir werden es sehen. Ich denke, ich bin immer so hin und her gerissen, was bringt mir eigentlich dieses Karlsruhe-Spiel? Soll ich da überhaupt hingehen als Fan? Aber vielleicht können wir erstmal, ich weiß nicht, ob ihr noch zu dem Spiel jetzt irgendwas zu erzählen habt.
Ja, eine Sache noch, also abgesehen davon, dass ich da wirklich keinen Spieler gesehen habe, der es jetzt verdient hätte, in der Bundesliga zu spielen, muss ich sagen, es ist doch sehr peinlich, wenn ein Warnow-Mann unter der Woche verlauten lässt, wenn der HSV nicht aufsteigt, müsste er in die Bundesliga wechseln, um mehr im Blickfeld von Hansi Flick zu sein. Und dann liefert er so ein Spiel ab. Ist also meiner Meinung nach der schlechteste Mann auf dem Platz. Ja, hat nicht einen Zweikampf gewonnen. Teilweise konnte er nicht mal Bälle stoppen. Ja, also mit aber, solchen Leuten steigst du nicht auf.
Aber das ist ja, es ist ja wirklich so. Er kam von der U21 Nationalmannschaft, hat da zwei gute Spiele gemacht, kommt dann zu uns, spielt gegen Aue von Anfang an, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall hat er da eine, das erinnert er ja auch noch, da hat er eigentlich ein echt gutes Spiel gemacht gegen Aue. Und dann sagt er sowas, ne? Dann hat er so Oberwasser, dass er sagt, hier, ich bin ja echt über dem Durchschnitt und sowieso bei Hansi Flick U21 und so weiter. Und dann sagt er sowas, genau, und plötzlich sind die Leistungen nicht mehr da. Das Auge des Tigers fehlte. Ne? Man ruht sich aus auf das, auf den Dingen, die man geleistet hat, anstatt weiter Gas zu geben. Echt schade, genau. Okay, also.
Ich habe vielleicht auch noch eine Kleinigkeit, ja, was mich im Spiel gegen Aue so ein bisschen gestört hatte. Das war dieser Zeigefinger. Entschuldigung. Und es ist schon sehr lange. Das war der Zeigefinger, der Stillschweigen-Zeigefinger von Sonny Kittel, der das Tor gemacht hat, weil er einmal irgendwie eine halbe Halbzeit gut gespielt hat. Ich will nicht immer über den herziehen, oder tue ich eigentlich auch gar nicht, denn ich finde den Typen eigentlich gar nicht so schlecht. Aber dann im nächsten Spiel wieder so dermaßen abzutauchen und gar nicht zu sehen zu sein, das erstaunt mich dann doch. Ne? Also wenn du da den Dicken machst in einem Spiel, wo du 4-0 gewinnst, dann musst du das aber auch irgendwie transportieren und im nächsten Spiel dann eben auch diese berühmte Führungsrolle übernehmen. Das nur nochmal so am Rande. Deswegen finde ich solche Gesten oder Äußerungen, in diesem Fall war es eine Geste, immer ein bisschen schwierig, hard to handle sozusagen.
In welche Richtung ging die Geste eigentlich? Richtung Zuschauer oder Richtung Medien und Presse?
Ich glaube, die ging so in Richtung allgemein gar nicht so sehr Zuschauer, denn die ziehen ja gar nicht so sehr über ihn her oder pfeifen ihn aus, sondern ich glaube, es ging so allgemein um aber das Thema, dass er immer wieder an den Pranger gestellt wurde.
Aber ich habe gehört, dass das allgemein sein Torjubel war in letzter Zeit. Kann auch falsch dabei liegen, aber vielleicht hat er es gar nicht so
extrem. Ich kann mich da kaum noch dran erinnern an Torjubel.
Ja, eins ist auf jeden Fall klar, so herausragend wie Kittel ist, so stark sind seine Formschwankungen. Und das seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren, 4 Jahre, wie lange er jetzt bei uns ist, aber seitdem er bei uns ist, ist er eben von der wichtigste Mann auf dem Feld hin zu unbrauchbar. Und das darauf kannst du schwer aufbauen. Aber dennoch, es geht weiter. Am Saturday spielen wir wieder als, wie nennt man das Spiel dann, um 20.30 Uhr, das Topspiel der zweiten Bundesliga. Ist jetzt nicht möglich, aber auf jeden Fall um 20.30 Uhr am Samstagabend bei uns im Stadion. Und gibt es irgendwelche Infos über diesen Gegner, gegen den wir schon so manch richtiges Spiel gewonnen haben?
Ja, eigentlich wollten wir ja direkt durchstarten zum Freiburg-Spiel. Aber das KSC-Spiel kommt noch dazwischen. Und ich glaube auch, der KSC hat gerade mehr Bock drauf als der HSV, weil die haben ja noch seit dem DFB-Pokal hier noch eine kleine Rechnung mit uns offen. Und ja auch grundsätzlich. Aber vielleicht kommen Sie auch gerade recht, weil für den KSC ist ja der HSV so das Kryptonit. Immer wenn es für die gut läuft, kommt der HSV auf den Plan und schmeißt sie aus dem DFB-Pokal und schmeißt sie aus der Relegation. Also können wir gespannt sein, wer da jetzt am Ende der lachende Sieger ist. So oft schlagen wir die eigentlich gar nicht, weil das Hinspiel war 1-1. Und letzte Saison haben wir auch 1-1 gespielt zu Hause, aber dafür 2-1 knapp gewonnen in Karlsruhe. Schön gespielt, glaube ich, aber knapp. Na, egal. Karlsruhe steht auf dem 9. Platz und muss sich weder nach oben noch nach unten groß orientieren. Also kann sich ganz auf den HSV konzentrieren. Und ja, die gefährlichen Spieler sind die üblichen. Ne? Philipp Hofmann, 17 Tore, das ist nicht schlecht. Ist, glaube ich, auch im Gespräch bei Schalke sogar oder dem einen oder anderen Bundesligisten. Ja, und interessanterweise der beste Vorlagengeber, Philipp Heise, ist ein Linksverteidiger. Und dann taucht noch ab und zu der Marvin Wanicek auf aus dem Mittelfeld mit einem Tor oder einer Vorlage. Das sind eigentlich so die drei markanten Spieler. Ja, und die aktuelle Form ist mittelmäßig. 2-2 gegen Paderborn, 2-2 gegen Fortuna und dann ein 3-0 gegen Aue sind die letzten drei Spiele. Ja, wie gesagt, ich glaube, für die geht es in der Saison nicht mehr um viel. Höchstens vielleicht darum, sich nochmal für die Pokalschlappe zu revanchieren.
Ja, aber danke für die Infos erstmal, Jan. Aber irgendwie habe ich ja schon öfter mal in den letzten Tagen so gesagt, oh, der KSC gewinnt hier und gewinnt da. Und klar, mit jetzt glaube ich 39 Punkten sind die nicht in der Lage, auch nur ansatzweise da oben mitzumachen und werden auch nicht mehr absteigen. Aber was sie hier noch schaffen können, ist wirklich mit einem Sieg vielleicht noch am HSV vorbeizuziehen und genau diese Geschichte, dass sie immer mit dem HSV so eine schlechten Erlebnisse haben. Ich glaube, die sind sehr motiviert auch. Also da kann man, aber es ist eben die Frage, wenn was das dann für uns bedeutet. Ne? Wenn sie frei aufspielen können, vielleicht stellen sie sich nicht so hinten rein, das würde uns mehr liegen oder was wird da abgehen? Also wie seht ihr dieses Spiel?
6-2.
6-2, ja. Hatten wir das schon mal? Ah ja, gegen Stuttgart. Aber jetzt mal ernsthaft, geht ihr hin? Habt ihr Karten? Hat jemand Karten?
Ja, ja.
Ich werde es sagen. Es ist ja so ein Ostersamstag. Ich weiß auch nicht so. Früher ist man ja, ich weiß nicht, hier als Hamburger, da geht man zum Osterfeuer und entweder mit Freunden oder später mit Familie, keine Ahnung. Irgendwie. Und das ist jetzt auch so ein Tag, wo man denkt, ja, muss ich da denn weg sein? Und,
ich denke mal, die Ultras werden auch wieder Osterfeuer machen.
Die Ultras machen auch wieder Osterfeuer, genau. Also gut. Ja, also ich sag mal so, sobald du im Stadion bist und jetzt, wo ich mir das so alles so durchgerechnet habe, dass man ja theoretisch doch noch eine Chance hat, zumindest kurz mal, wenn man siegt.
Also dieser Podcast war sehr aufbauend, sehr motivierend. Mehr auf jeden Fall als das Spiel.
Ja, absolut, also klar. Ja, also naja, also ich habe ja am Wochenende vor meinem Laden die ganzen Bremen und St. Pauli-Fans auf dem Weg zum Stadion, auf dem Weg zurück hier gesehen. Teilweise hatten die auch, und das ist jetzt der schlimmste Schal, den es wirklich gibt, die hatten, ich weiß nicht, ob der da verschenkt wurde, wirklich so Schals mit einer Hälfte Bremen, eine Hälfte St. Pauli. Eigentlich, das finde ich schon so unglaublich, dass ich den irgendwie gerne haben würde. Aber da laufen die da so rum. Ich weiß es auch nicht. Wie kam denn St. Pauli darauf, sich gerade den Verein so als Freunde zu schnappen? Also,
na, überleg mal.
Ja, weil man uns so sehr hasst, aber irgendwie sind wir doch alle Hamburger, da muss man doch auch mal, sag ich mal ehrlich, also nee, wir hängen uns doch auch nicht jetzt HSV Rostock oder irgend so was rum. Also nee, das muss ich sagen, deswegen wird das auch nie ein großer Verein werden, weil wenn man da nicht klar, ne? So, das ist meine Meinung dazu. Ich weiß gar nicht, kommen wir noch vom Freiburg-Spiel zum Podcasten oder nicht?
Oder? Das weiß ich auch nicht, aber zu der Schalgeschichte wollte ich nochmal sagen, ich habe mal vor dem HSV-Stadion so einen Schal gefunden mit HSV und Liverpool. Den finde ich sehr gut, die Kombination.
Ja, ich habe jetzt auch gesehen, dass selbst, wann war das? Ja, richtig. Wir haben ja gegen Aue gespielt und da selbst da hatten die an den Ständen Schals HSV Aue. Also auf einer Seite
muss
HSV.
Man
aber der, aber dieses, nee, so ein dünnes Material kostet wahrscheinlich 50 Cent in der Herstellung. Und, wer auch immer den kauft, bitte. Wahrscheinlich so Leute, die einmal im Leben ins Stadion gehen oder ja, so wie Tom oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann ja auch aus niemandem heute mehr was rauskitzeln, das Gefühl. Ach so, was ich erzählen wollte, ist, da habe ich dem einen Pauli-Typen gesagt, pass mal auf.
Über das Bayern-Spiel wollten wir doch noch reden.
Ah ja, richtig, Bayern ist auch raus. Nee, aber ich habe zu dem Pauli-Typen gesagt, ihr gewinnt kein Spiel mehr und am Ende werden wir zwar nicht aufsteigen, aber wir werden vor euch sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt?
Zu Recht.
Zu Recht. Okay, naja. Okay, und da wir über Freiburg nicht mehr reden werden, vorher wahrscheinlich, möchte ich von euch nur noch mal kurz wissen, ist es im Bereich des Möglichen, dass wir dieses Spiel gewinnen? Also Pokal hat ja seine eigenen Gesetze, bla bla bla, scheiße, aber jetzt mal ernsthaft, ich habe ein gutes Gefühl. Und ihr?
Ich nicht. Nee, ich nicht. Aber ich habe das ja schon mal gesagt, also ich meine, klar, das ist jetzt nach diesem Kiel-Spiel, ist es natürlich eine Sache, wo man sich gerne dran klammert, irgendwie, dass man da mit die Saison rettet. Aber ich glaube es nicht, weil Freiburg ist auch eine Mannschaft, die hat auch nicht so oft die Chance, nach Titeln zu greifen. Und die spielen eine super Saison. Und also theoretisch ist es möglich, aber aus neutraler Sicht, also wenn man mal die Fanbrille weglässt, ist die Chance bei 10%.
Jetzt sei doch nicht neutral.
Ja, okay.
Ich habe, also da wir wissen, das, sonst wäre Bayern jetzt auch noch dabei, die haben auch gegen irgendeine Gurkentruppe verloren. Es ist möglich und Gurkentruppe, als wenn dann eine Gurkentruppe wäre. Aber ja, wir werden gucken und wir brauchen jetzt alle auch nicht tippen. Wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, habe ich ein schönes Schlusswort. Und zwar kam es aus dem Chat von Carling und da hat eigentlich irgendwie, ich glaube, dadurch kam auch meine Motivation, mich damit zu beschäftigen, was alles noch möglich ist. Der hat Folgendes gesagt: in der Relegation Hertha BC schlagen und dann im Pokalfinale Union Berlin wird am Ende.
Nur der HSV.
Nur der HSV. Wow. In diesem Sinne, schöne Spiele. Bis zum nächsten Podcast.
Tschüss.
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Heißt die Folge darauf für uns. Ne?
Ja.
Schon mal, dass ihr Bescheid wisst. Tschüss.
Tschüss. Also was alles möglich ist, ja.